Wir alle lieben gute Geschichten, aber eine gute Geschichte von einem Held oder einer Heldin lebt doch davon, dass es in so einer Heldengeschichte einen Bösewicht gibt. Was wäre Lucky Luke ohne die Daltons? Was wären Asterix und Obelix ohne die Römer? Was wäre Batman ohne Joker? Was wäre James Bond ohne die ganzen Bösewichte, wie zum Beispiel der Beißer? Was wäre Vicky ohne den schrecklichen Sven? Was wäre Star Wars ohne Darth Vader? Es braucht einen Bösewicht, sonst sind unsere Helden gar nicht so heldenhaft. Und genauso ist es auch in der Esther-Geschichte. Was wäre die Geschichte von Esther ohne einen Bösewicht in dieser Geschichte? Wir haben uns jetzt ja die letzten Wochen sehr viel mit Esther, diesem jungen Mädchen beschäftigt, die Königin geworden ist in Persien, die das Casting gewonnen hat, den König bezirzt hat, jetzt da im Palastbezirk ist und auf einmal merkt, mein Leben ist mehr als nur schöne Dinge. Ich kann an dem Ort, an dem ich bin, hier im Königspalast, kann da wirklich was bewegen. Ich bin nicht zufällig an diesem Ort, sondern Gott kann mich gebrauchen, damit ich mein Volk davor schütze, dass es vernichtet wird. Denn da ist Haman, dieser absolute Bösewicht, so ein Bösewicht auf zwei Beinen. Es gibt, glaube ich, kaum bessere Bösewichte als er und vielleicht ist er Vorbild für alle diese Bösewichte. Haman, der zweite Mann im persischen Königreich, vermutlich Nachkomme der Amalekiter, ein Nachbarvolk Israels, die Erzfeinde Israels, die schon immer versucht haben, die Israeliten umzubringen. Er ist von einem unglaublichen Hass auf Esthers Ziehvater Mordechai zerfressen und er überträgt diesen Hass auf alle Juden und sagt deswegen mit königlicher Unterstützung, wir würfeln einen Tag aus und an diesem Tag werden alle Juden sterben müssen. Wie gesagt, Haman so ein Musterbösewicht, ein Prototyp des Bösen, aber dahinterliegend ist eigentlich noch ein ganz anderes Motiv bei Haman. Haman ist nicht nur ein Musterbösewicht, sondern Haman ist vor allen Dingen der Prototyp eines stolzen Menschen. Stolz auf zwei Beinen. Und wenn wir heute mal nicht auf Esther schauen, sondern heute mal ganz bewusst uns Haman anschauen, dann, weil wir uns anschauen wollen, welche Auswirkungen Stolz auf uns hat, welche Auswirkungen Stolz auf Menschen hat. Und deswegen lautet das Thema Stolz zu Fall gebracht. Ich habe leider kein passendes Bild von Haman gefunden, aber zum Thema Stolz vielleicht auch so ein V. Und wenn du jetzt vielleicht denkst, ja, ist ja super, endlich mal wieder eine Predigt, wo ich mich zurücklehnen kann, weil mit mir hat nämlich dieses Thema überhaupt nichts zu tun. Dann lade ich dich ein, trotzdem zuzuhören, jetzt nicht abzuschalten, denn es könnte sein, dass das, was du heute Morgen hörst, dein Leben verändert und sehr positive Auswirkungen auch für dich und dein Leben hat und hilft dir, Verständnis für dein Leben bis zum Ende deines Lebens zu finden. Drei Dinge nehmen wir in den Blick, wenn wir uns den Stolz anschauen. Zunächst den Charakter von Stolz, dann die Bedeutung von Stolz und das Heilmittel für Stolz. Zunächst mal der Charakter von Stolz. Haman ist ja so ein echter Karrieremensch. Der Name taucht im Buch nicht auf, bis auf den Beginn von Kapitel 3, wo er auf einmal aus dem Nichts zum höchsten Minister des persischen Königs wird. Was war passiert? Wir haben es im Predigtext eben auch schon gehört, da gibt es diese Verschwörung dieser beiden Eunuchen. Manche andere übersetzen auch Minister, Bigthan und Teresch, die sagen, der König muss weg, wir wollen ihn umbringen. Zufällig bekommt Mordechai das mit, kann das Esther zuspielen, sie gibt es an den König weiter und dieser ganze Terroranschlag von Bigthan und Teresch ist vorbei. Mordechai wird in die Chronik des Königs geschrieben und der König sagt jetzt, ich brauche einen zuverlässigen Mann, der nach mir kommt, der aber auch meinen Siegelring hat, der viel entscheiden kann und dieser Mann ist Haman. Er ist sich der Zuneigung des Königs bewusst. Xerxes frisst ihm förmlich aus der Hand, macht alles, was Haman ihm sagt, was er ihm rät, lässt sich darauf ein, auch auf diesen aberwitzigen Plan, die Juden auszurotten. Und Haman ist der, der auch mit eingeladen wird zu diesem Bankett, was Esther für den König mitgestaltet. Er allein, sonst nur der König. Haman badet im Stolz, weil er denkt, was bin ich doch für ein besonderer Kerl, was bin ich doch für ein Mensch. Die Königin Esther lädt den König und mich ein. Letzte Woche haben wir diesen Abschnitt gesehen und jetzt so am Übergang von dem, was letzte Woche war, so zwischen Kapitel 5, Vers 8 und Kapitel 5, Vers 9, da hat man das Gefühl, Haman ist auf dem Höhepunkt der Macht angekommen. Mehr geht eigentlich nicht mehr. Mit stolz geschwellter Brust kommt er aus dem Haus von Esther heraus, tritt über den königlichen Palast und dann das. Er geht durch das Tor und da sitzt einer. Und der sitzt da. Er macht nicht mal mehr. Bis jetzt war ja das Problem, wenn Haman an Mordechai vorbeigekommen ist, dann hat Mordechai sich nicht niedergekniet oder den Kopf verbeugt. Wenigstens hat er noch gestanden, was ja irgendwie noch als Respektsäußerung auch wahrgenommen werden kann. Und jetzt kommt Haman an diesem Mordechai vorbei und der bleibt einfach sitzen. Da ist überhaupt nichts mehr von Ehrerbietung. Und Haman fängt innerlich an zu kochen, weil er überhaupt nicht mehr weiß, was er machen soll. Die ganze gute Laune völlig verflogen. Und wir lesen, wir haben es eben gehört, Haman geht nach Hause, beherrscht sich da noch, ruft sofort seinen ganzen Beraterstab, seine Freunde und vor allen Dingen seine Frau Seresch zusammen. Und jetzt legt er erst noch mal richtig los. Er braucht jetzt diese Selbstbestätigung, die ihm gerade entzogen worden ist, weil eben Mordechai alles andere als ehrerbietend war. Und dann fängt er an aufzuzählen. Vor ihnen prahlte er von seinem großen Reichtum, der Menge seiner Söhne strich voller Stolz heraus, wie der König ihn zu einem mächtigen Mann gemacht hatte, über alle Fürsten und Beamten gestellt hat. Sogar die Königin Esther hat nur mich eingeladen. Und morgen bin ich schon wieder eingeladen, wieder alleine. Aber das alles bedeutet mir nichts, solange ich den Juden Mordechai im Palastbezirk des Königs sehen muss. All das Tolle, was er hat, all das viele Gute, was er hat, seine ganze Stellung und so weiter, wird davon untergraben, dass es da Mordechai gibt, der ihm keinen Respekt gegeben hat. Was die Lösung ist, schauen wir uns gleich an. Doch zunächst mal machen wir so einen kurzen Stopp und treten mal einen Schritt zurück oder schauen mal so aus der Metaebene auf dieses Ganze. Denn schon diese ersten Verse zeigen uns sehr deutlich etwas über den Charakter von Stolz. Was ist eigentlich Stolz? Was macht Stolz mit einem Menschen? Und wenn man eine Definition bräuchte oder in der Bibel nachschaut, wie beschreibt die Bibel Stolz, dann geht es immer darum, dass Stolz die absolute Selbstfokussierung ist. Es geht mir nur um mich, ich und nochmal ich. Meine Position, meine Stellung, meine Rechte. Und sehr eindrücklich beschrieben hat es der britische Autor C.S. Lewis, den ja manche vielleicht kennen von den Chroniken von Narnia, und der schreibt, Stolz ist die rücksichtslose, rastlose und verbissene Fokussierung auf mich selbst. Die rücksichtslose, rastlose, verbissene Fokussierung auf mich selbst. Egal was du tust, es geht immer nur um diese Frage, was macht das mit mir? Was bringt es mir? Was habe ich davon? Fühle ich mich gut dabei? Ist das was für mich? Und mit diesem Denken, mit dieser Fokussierung auf mich selbst, gehe ich, gehst du, gehen wir in alle Situationen hinein, in denen wir stehen. In dieser Haltung gehe ich in die Beziehung, gehe in meine Familie, in die Partnerschaft, gehe in Freundschaften, gehe auf die Arbeit, gehe in die Gemeinde. Immer mit dieser Haltung, was kriege ich eigentlich daraus? Was ist für mich in diesem Ganzen noch dabei? Was kriege ich davon? Was habe ich davon? Es geht immer nur um mich. Und C.S. Lewis schreibt an anderer Stelle, es ist auffällig, wenn man das mal im Internet eingibt, C.S. Lewis Stolz oder eben auf Englisch Pride, der muss sich sehr viel mit diesem Thema Stolz auseinandergesetzt haben, vermutlich weil er weiß, wie brisant dieses Thema Stolz ist. Und er schreibt an anderer Stelle, Stolz zieht kein Vergnügen aus Besitz, Stolz zieht Vergnügen aus dem größeren Besitz als der Nächste. Stolz ist also immer ganz eng verbunden mit dem Vergleich zu dem anderen. Ich alleine bin vielleicht zufrieden, aber das Zufrieden hört auf, wenn da jemand anderes ist, der mehr hat. Haman ist zufrieden über das, was er hat, aber solange da noch irgendjemand ist, der mehr hat als er, und Mordechai hat ja eigentlich nicht mehr als er, aber er hält ja was zurück, was Haman denkt, was ihm zusteht, dann ist das ein Problem. Es geht also immer nur um mich, nicht um die Sache, sondern nur, was es für mich bedeutet. Wie das möglich ist, dass ich als der Beste dastehe, dass ich über alle Dinge erhaben bin, dass es nichts gibt, was mich auf- oder zurückhält. Und wie gesagt, Haman hat alles, aber eben einen, der ihn nicht als der Beste darstellen lässt, und das ist Mordechai, der ihm keinen Respekt gibt. Und das bringt Haman fast um. Er ist so aufgewühlt, und das ist das, was C.S. Lewis vielleicht als das Rastlose im Stolz beschreibt, weil ihn das überhaupt immer wieder aufwühlt. Er kann damit nicht leben, er kann jetzt nicht einfach sagen, okay, alles, was ich habe, reicht. Nein, solange da noch irgendwo einer ist, irgendwas bräuchte ich noch mehr. Irgendwie müsste ich doch jetzt diesen Mordechai auch so weit kriegen. Er wühlt und wühlt da drin, was kann er eigentlich machen? Kriege ich genug? Kriege ich das, was mir zusteht? Werde ich gut beachtet? Wie stehe ich da? Und ständig bin ich am Abgleichen mit den anderen um mich herum. Warum ist der jetzt besonders hervorgehoben worden? Warum hat der eine Lohnerhöhung bekommen? Warum kann der sich das leisten? Wieso geht's dem eigentlich immer so gut? Und immer dieses Vergleichen, Abgleichen, hin und her. Und es ist spannend, was Stolz dann für Auswirkungen haben kann, dass es nämlich zwei Formen gibt, wie ich mit Stolz in diesem Vergleichsmodus reagieren kann. Auf der einen Seite vergleiche ich mich mit anderen und ich fühle mich überlegen. Das ist das, was wir wahrscheinlich ganz normal als Stolz sagen würden. Ich schaue mir das an, Person XY, ja, ärmliches Würstchen, was habe ich doch dagegen, guck dir den Depp doch mal an, der kann ja gar nichts, alles verbockt und so weiter. Und das ist, was als Folge daraus kommt, da würden wir sagen, das ist Stolz, Hochmut, Überheblichkeit. Ich bin so viel besser als der oder die. Und trotzdem ist es so anstrengend und lässt mich auch dieser Hochmut rastlos, rücksichtslos bleiben, weil ich mich ja immer wieder neu vergewissern muss. Bin ich immer noch mehr? Habe ich immer noch mehr? Stehe ich immer noch besser da als die andere Person? Und das ist anstrengend, weil ich mir den ganzen Tag selbst auf die Schulter klopfen muss. Und das ist irgendwann zu viel. Und dann gibt es die andere Möglichkeit, dass ich mich eben nicht überlegen fühle, sondern unterlegen. Da würden wir vielleicht sagen, das hat doch nichts mit Stolz zu tun, aber auch das kann zu Stolz führen. Denn ich merke, oh Mann, die andere Person, die kann die Sachen ganz schön gut. Die hat jetzt ganz schön viel erreicht. Warum geht es der eigentlich so viel besser? Wieso hat die das verdient, dass es der so viel besser geht und ich nicht? Eigentlich müsste ich doch genauso sein wie die. Eigentlich steht mir das doch genauso zu wie die andere Person. Eigentlich müsste ich doch auch. Ich fühle mich unterlegen, kriege Minderwertigkeitskomplexe, aber am Ende ist auch das wieder Hochmut. Hochmut, es müsste mir doch eigentlich besser gehen. Ich denke von mir so hoch, ich müsste doch über der Person stehen, weil ich doch eigentlich viel besser bin, das wissen wir doch alle. Weil ich doch eigentlich der beste Mensch auf Erden bin, der wichtigste Mensch auf Erden. Was am Ende übrig bleibt, ist Neid, Bitterkeit, Unzufriedenheit, Ruhelosigkeit, Rastlosigkeit. Das ist Stolz. Ruhelosigkeit, Rastlosigkeit, verbissene Fokussierung auf mich selbst. Und was heißt das jetzt? Was bedeutet das? Schauen wir es uns an, die Bedeutung von Stolz. Die Frage ist ja, ist das eigentlich so schlimm? Ist das ein Problem, überlegen, unterlegen zu sein? Irgendwie kennen wir das doch wahrscheinlich, wenn wir ehrlich sind, mal so ganz unter uns gesprochen, kennen wir doch dieses Verhalten. Vielleicht von anderen, nicht von uns. Ist das also wirklich ein Problem, wenn es das doch gibt in dieser Welt? Wenn das doch alle machen, da sind wir doch in guter Gesellschaft. Ist das ein Problem? Und ich sage, ja, das ist ein Problem. Und wir sehen bei Haman, wo das Problem liegt. Sein Zorn ist so groß, seine gekränkte Eitelkeit ist so gewaltig, dass er nur noch eine einzige Möglichkeit sieht. Und das ist, Mordechai auf der Stelle umzubringen. Ein großes öffentliches Spektakel daraus zu machen, dass seine gekränkte Eitelkeit daraus irgendwie jetzt was Positives ziehen kann. Dieser Mann muss sterben, und zwar nicht erst Ende des Jahres mit all den anderen, sondern eben jetzt sofort. Da ist dieser Rat, er soll das jetzt tun. Seine Frau sagt ihm das, bau doch den Galgen 25 Meter hoch. Das ist in etwa so hoch, wie die Stadtmauern von Susa waren, vielleicht sogar noch ein Stückchen höher. Das heißt, alle konnten das sehen. Und in der Übersetzung heißt es ein Pfahl. Es gibt Ausleger, die sagen, in Persien wurden die Leute nicht gehängt, so mit Strick, sondern die wurden gepfählt, also auf den Pfahl aufgespießt. Teilweise sogar sagen Leute, da kommt die Kreuzigung her. Also es ist keine Erfindung der Römer gewesen. Also so, dass es wirklich Folter und noch abschreckende Wirkung hatte. Und Haman will das bis ins Letzte treiben. Der hat mich so angegriffen, jetzt kriegt er richtig einen mit. Und am Ende ist es sein Stolz, über den er fallen wird. Wenn man einige Verse noch weiter liest, am Ende von Kapitel 6, da sagt die Frau von Haman zu Haman: Wenn Mordechai ein geborener Jude ist, kannst du aufgeben. Dann ist dein Untergang besiegelt. Du hast keine Chance. Du hast dich verhoben an dem Kerl. Sie merkt das am Ende. Den Weg dahin sehen wir gleich noch, was dahin führt. Aber das, was wir hier sehen, eben, Haman, du hast dich überhoben. Dein Stolz hat dich verblendet. Das ist das, was die Bibel an vielen Stellen beschreibt. Sogar so gut beschreibt, dass das bis in unseren Sprachgebrauch übergegangen ist. Hochmut kommt vor dem Fall und Stolz vor dem Sturz. Sprüche 16, Vers 8. Also wenn es hart klingt, es ist aber am Ende so, Stolz ist ein echtes Problem, weil es am Ende tödlich ist, weil es am Ende ins drastische Ende führt. Und der Weg dahin ist relativ einfach beschrieben. Zunächst einmal kann man sagen, Stolz macht dumm. Oder vielleicht altertümlicher ausgedrückt, Stolz macht dich zum Narren. Natürlich sind nicht alle stolzen Menschen unintelligent. Man kann das jetzt nicht messen. Wer einen niedrigen IQ hat, der muss stolz sein. Ich glaube, es gibt auch bei ziemlich schlauen Leuten ziemlich Stolze. Aber trotzdem macht Stolz dumm. Und woran liegt das? Wer stolz ist, macht ja keine Fehler. Der ist ja perfekt. Da gibt es ja keine Probleme. Da ist ja alles gut. Und wenn ich keine Fehler mache, kann ich auch nicht aus meinen Fehlern lernen. Ich mache ja keine Fehler, also gibt es auch nichts, was ich lernen kann. Ich kann ja schon alles. Und wenn es doch so aussieht, als hätte ich was verbockt, wenn ich doch irgendwo ein Problem habe, dann ist es ja ganz einfach. Das war nicht ich. Das waren die anderen. Irgendjemand anderes muss dafür verantwortlich sein. Leute in meinem Umfeld, die haben mir nicht richtig zugearbeitet. Die haben mir ein Bein gestellt. Irgendwie die Umstände haben mich dazu gemacht. Aber ich war es auf keinen Fall. Das ist ja unmöglich. Ich bin perfekt, ich kann keine Fehler haben. Also Kritik gilt nicht für mich. Ich stehe über allen Dingen. Vielleicht hilft mal der Blick auf das Gegenteil zu merken, wie das eigentlich aussehen kann. Wenn wir uns anschauen, wie eben eine bescheidene Person reagieren würde. Eine bescheidene Person bekommt Kritik. Natürlich gehen wir jetzt in dem Fall von konstruktiver, guter Kritik aus. Es gibt ja auch einfach nur dieses blöde, vielleicht hat mir das Auto auch schon gesehen, was hier in Kröffelbach rumfährt, mit dieser Einstellung, alles und das gleich doppelt. Also da ist das Leben einfach sehr bescheiden. Auch eine Grundeinstellung. Aber diese Kritik meine ich nicht, sondern einfach konstruktive Hilfestellung zu merken, Fehler gemacht, wie können wir da jetzt weiterkommen. Und jemand, der bescheiden ist, der kann das annehmen, weil er weiß, ich mache Fehler. Da kann ich noch so lange studiert haben und vielleicht noch so viel Lebenserfahrung haben, aber es gehört ja dazu, dass wir Fehler machen. Es ist keiner perfekt, keiner kann alles. Und selbst wenn es noch so gut geplant und vorbereitet ist, geht trotzdem immer mal was daneben. Und dann kann ich mir sagen, ja gut, Fehler ist passiert, das war vielleicht auch blöd und ich habe es auch selbst verbockt, ich will beim nächsten Mal mehr daraus lernen. Man ist ja eben noch nicht perfekt, man kann auch mehr lernen, aber der Stolze ist schon perfekt, da gibt es nichts mehr zu lernen. Das ist ausgereift. Und damit zusammenhängend ist dann, ein stolzer Mensch steht immer in der Gefahr, die falschen Entscheidungen zu treffen. Eben bei Haman. Er denkt sich, es gibt nur noch eine Lösung, Mordechai jetzt umbringen. Das ist das Einzige, was ich machen kann. Und dann eben noch so ein öffentliches Spektakel draus zu machen. Und da es nur um dich geht, ist jede einzelne Entscheidung, die du triffst, natürlich auch was, was deine Beziehung um dich herum zerstören wird. Du gehst ja nur auf deine Kosten. Du wirst rücksichtslos. Hauptsache, ich komme durch, koste es, was es wolle. Und dann ist es egal, was das mit den Menschen um mich herum macht, was es mit meinem Partner macht, was das mit meinen Freunden macht, mit meinen Arbeitskollegen, wie das in der Gemeinde aussieht. Ich ziehe mein Ding durch, ganz egal, was ist. Oder aber du wirst so ängstlich, dass du dir gar nichts mehr zutraust, dass du dich völlig zurückziehst, aus lauter Angst, dass was passieren könnte. Aber eigentlich müsste es ja besser laufen. Aber du hast halt Angst, dass irgendjemand dann doch sagt, es geht gegen deinen Plan, das wäre dann die unterlegene Form. Es müsste ja besser sein, aber die anderen werden mich ja dann eh nicht sehen, die werden mich eh nicht beachten, obwohl sie es ja eigentlich müssten. Also mache ich lieber gar nichts, auch Beziehungskiller. Und am Ende ist der Stolz, der dumm macht, der uns verleitet, das, was böse macht. Stolz macht böse. Der Kirchenvater Augustinus und im Anschluss an ihn ganz viele große Theologen haben gesagt, Stolz ist die Wurzel allen Übels. Stolz ist die Wurzel allen Bösen. Der Nährboden, auf dem so viele böse Gedanken wachsen können. Auf dem Zorn, auf dem Ärger, auf dem Bitterkeit und so weiter wachsen können. Bitterkeit, ich glaube, eins der Probleme, mit denen wir so oft zu kämpfen haben, diese Wurzel, die wir in uns drin tragen, wo Dinge schon vor langer Zeit passiert sind, wir können sie aber aus irgendwelchen Gründen nicht loslassen, weil wir darin unsere Identität sehen. Und ich glaube, Bitterkeit ist immer mit Stolz verbunden. Es gibt keine Bitterkeit ohne Stolz. Denn wenn du gegenüber jemand anderem ärgerlich bist, zornig wirst, bitter wirst, dann hängt das ja mit damit zusammen, dass du dich eigentlich überhebst. So wie die andere Person mit mir umgegangen ist, so würde ich das ja niemals machen. Ich wüsste das ja viel besser, wie das geht. Mir wäre das nicht passiert. So ein Fehler, ich nicht. Und da ist Stolz mit der verblendeten, mit der falschen Selbsteinschätzung ein unglaublich guter Treibstoff, Zündstoff für Bitterkeit. Oder aber, man sieht es im Moment in unserer Gesellschaft, da gibt es ja Leute, die extrem übertriebene Zukunftssorgen haben. Die denken, die Welt geht in dieser Generation noch unter. Und ich glaube, auch solche übertriebenen Zukunftssorgen sind von Stolz geleitet. Es gibt scheinbar nur diesen einen Weg, der noch zu gehen ist. Und ich weiß das ja schon. Ich habe mir das ja überlegt, wie das ist. Es gibt diesen einen Weg, der uns retten wird. Diese eine Möglichkeit, die alles noch richtig machen wird. Und woher weiß ich, dass das der richtige Weg ist? Ich weiß das halt, ich bin's ja. Ich bin doch so toll, ich kann das halt. Alle anderen sind dumm. Du weißt es. Und das Problem ist, egal welche Spielformen von Stolz man hat am Ende, wir sehen es so oft nicht. Stolz ist so oft verborgen, Stolz ist gut getarnt, man muss oft tief schauen, aber die Wirkung ist wie mit einem Gas. Man sieht es nicht und trotzdem vergiftet es uns irgendwann und wird uns irgendwann umbringen. Jemand sagte mal, Stolz ist das Kohlenmonoxid der Sünde. Es kommt langsam, man sieht es nicht, wir haben ja auch nicht immer so einen Vogel dabei, der uns darauf hinweist und dann aus dem Käfig kippt, wenn es soweit ist. Wir sehen es nicht, aber es zerfrisst uns irgendwann. Es ist zerstörerisch. Und je mehr ich vom Stolz betroffen bin, umso weniger werde ich das sehen. Weil ich bin davon ja nicht betroffen, das sind ja nur die anderen. Und wenn, vielleicht hast du jetzt die Predigt bis hierhin mitgehört und du hast vor deinem inneren Auge jemand gesehen, wo du dir denkst, der hätte das doch jetzt heute mal hören müssen. Der oder die, für den oder die hat der Jochen doch die Predigt heute gehalten. Und ich bin ganz ehrlich, mir ist es in der Vorbereitung so gegangen. Natürlich denke ich in der Vorbereitung an Leute aus der Gemeinde, weil ich ja auch denke, was hat es mit uns zu tun, was hat es mit mir zu tun. Und ich habe an mehreren Punkten Leute vor Augen gehabt und nicht mich selbst. Und das hat mich echt ertappt und getroffen, weil ich glaube, keiner von uns ist frei von Stolz. Keiner von uns ist frei von diesem Verhalten. Wir alle sind davon in irgendeiner Weise geprägt. Und vielleicht erwartest du jetzt auch schon die Antwort und sagst, ich weiß ja schon, was die Lösung ist. Ich weiß schon, was kommt. Was ist die Lösung für Stolz? Gott. Ein bisschen mehr sich anstrengen, ein bisschen mehr auf Gott ausrichten. Das wird doch dann schon helfen. Ein bisschen mehr einsetzen. Ich bete noch mehr, ich gebe noch mehr. Ich bin immer in der Gemeinde da. Und dann wird Gott das schon machen. Ich bin Vorzeigechrist und deswegen kann mir dann auch sonst keiner was. Und wir stehen immer in der Gefahr, dass auch dann unser religiöses Leben, unser geistliches Leben auch von diesem Stolz zerfressen wird. Je religiöser ich bin, je mehr ich denke, über Leistung kriege ich was von Gott. Je mehr ich mich da reinackere und aus diesem Ackern und Arbeiten meine Identität versuche zu ziehen, umso besser fühle ich mich doch. Je mehr alle sehen können, was für ein toller Christ ich bin, je mehr alle das mitkriegen, wie viel ich gebe, wie viel ich mich einsetze, wie viel Zeit ich da investiere, wie viel christliche Bücher ich lese und so weiter, je mehr Anerkennung kriege ich doch. Und ich glaube, dass so dieses Religiöse, wenn das miteinander verbunden wird, Stolz und auch noch geistliches Leben, dass das eine wirklich gefährliche Mischung ist. Weil wir nämlich dann auf die absolut falsche Fährte kommen, weil wir nämlich dann denken, wenn ich nur besonders toll bin, wenn ich nur besonders viel gebe, dann wird Gott mich annehmen, dann wird doch alles gut werden, wenn ich mich anstrenge. Und von daher ist der Hinweis, einfach nur zu sagen, Gott wird das schon machen, ist zu wenig. Du musst dich einfach noch mehr Gott unterwerfen, du musst dich noch mehr anstrengen. Das wäre eine tödliche Forderung. Es braucht ein anderes Heilmittel und auf dieses Heilmittel schauen wir jetzt, das Heilmittel für Stolz. Haman muss das ja auf sehr fast schon ironische Weise erfahren, wie sein Stolz gebrochen wird. Wir haben das ja noch weiter gelesen. Mordechai soll jetzt umgebracht werden. Haman fängt schon an, den Galgen zu bauen, und in dieser Nacht kann der König nicht schlafen. Und wie man das dann so macht, man lässt sich irgendwas vorlesen, was besonders einschläfernd ist. Er greift zur Chronik. Kleiner Tipp am Rande, es gibt ja auch die Kröffelbach-Chronik. Da stehen ganz viele besondere Informationen drin, wie Leute vor 200 Jahren gestorben sind. Das hilft tatsächlich zum Einschlafen. Das macht echt müde. Ich habe es schon mal ausprobiert. Also teste das mal. Xerxes lässt sich jetzt vorlesen, was da war, und er kommt eben auf diesen Punkt, Mordechai hat dir das Leben gerettet, und dann fragt er ja, was waren da eigentlich, haben wir den irgendwie dafür bedankt, hat er was bekommen? Nee, hat er nicht. Und dann die Überlegung, was mache ich jetzt? Xerxes braucht ja immer einen Berater, er kriegt mit, Haman ist gerade im Hof, super, mein Top-Berater ist da, Haman, komm mal ran. Und jetzt zeigt sich noch einmal ganz besonders, wie stolz Hamans Herz ist. Xerxes fragt ihn ja, wie kann man einen Mann ehren, den der König besonders auszeichnen will? Und vor meinem inneren Auge sehe ich jetzt so einen kleinen Haman, der da wie so ein Erstklässler, ich bin das doch, König, jetzt, und ich überlege mir Folgendes. Also, pass auf, was könnte er mir Gutes geben? Ein königliches Pferd, das wäre super. Und königlicher Mantel dazu und Krone auf dem Kopf und noch einen hohen Fürsten, der vor mir herläuft und die ganze Zeit sagt, das ist der Mann, den der König besonders ehren will. Und der König denkt sich, super Vorschlag, Haman, ist echt wunderbar. Und Haman, der platzt wahrscheinlich schon fast, wie so ein Luftballon, weil er jetzt drauf wartet, jetzt kommt's, der König wird gleich schon zu seinem Schrank gehen und seinen besten Mantel rausholen und dann wirft er ihn mir über und dann sagt Xerxes zu Haman, mach das so mit dem Juden Mordechai. Mach du das mit dem Juden Mordechai. Was für eine Situation. Da muss Haman jetzt seinen absoluten Erzfeind nehmen, ihn auf ein königliches Pferd heben, ihm einen königlichen Mantel überlegen, eine Krone auflegen und dann mit dem Pferd durch Susa ziehen und die ganze Zeit rufen, das ist der Mann, den der König ganz besonders ehren will. Und im Hinterkopf, und das ist der Mann, den ich nachher noch umbringe. Das passt nicht. Hamans Herz wahrscheinlich zutiefst getroffen. Ein öffentliches Spektakel zum Umbringen und jetzt wird es ein öffentliches Spektakel für die Ehrung von Mordechai. Dieser Mann hat etwas Besonderes für den König gemacht. Der wird so besonders ausgezeichnet und eben nicht Haman, der gedacht hätte, ich wäre es doch. Haman macht diese Vorschläge zur Ehrung vor allen Dingen ja aus seinem eigenen Herzen. Er hat das für sich erwartet, weil er besonderen Respekt haben will, weil er besondere Anerkennung vom König haben will. Eine Anerkennung von dieser Person, die er so besonders schätzt, die er ja fast schon vergöttert. Und eigentlich will doch Haman selbst König sein. Warum Krone, königlicher Mantel und so weiter? Haman will sich selbst doch darstellen auf Kosten des Königs. Er will diese besondere Wertschätzung, einem anderen den Mantel überlegen, war in der damaligen Zeit ein besonderer Ausdruck von Wertschätzung und Achtung. Und genau das will Haman haben. Und ich glaube, dass Haman, der auf der Suche nach Wertschätzung, nach Annahme und nach Respekt ist und dass das letztendlich seinen Stolz ja nur noch besonders triggert, da ist er uns gar nicht so fremd. Personen, die wir besonders achten, Personen, die eine besondere Stellung haben, Personen, die für uns besonders sind, von denen erhoffen wir uns doch auch, dass die uns mögen, dass die uns positiv beachten. Also ich glaube, keiner von uns hat jetzt unbedingt das erstrebenswerte Ziel, dass Frank-Walter Steinmeier ihm sein Jackett überlegt. Aber vielleicht hast du irgendeine Person in deinem Umfeld, wo du sagst, wenn der mich doch mal sehen würde, vielleicht mein Chef, der Abteilungsleiter, irgendjemand, der als besonders wichtig gilt. Oder ihr erinnert euch zurück so an die Schulzeit, wie das war, so die tollen Helden auf dem Schulhof, wenn ich doch bei denen mal mitmachen dürfte, wenn ich mal nicht der Letzte bin, der beim Fußball gewählt wird. Wenn ich doch auch mal eine besondere Wertschätzung kriege, wenn mich doch endlich mal jemand sieht, wenn in der Gemeinde mich endlich mal jemand sieht, wenn der Pastor doch mal endlich auf mich achtet, wenn die Gemeindeleitung mich mal anschaut. Und dafür gebe ich alles. Und daraus ziehe ich meinen Wert, wenn die mich lieben, wenn diese Person, wenn die mir was gibt, wenn ich da eine Spende kriege, wenn ich da Unterstützung bekomme. Und Haman erlebt hier einen krassen Wendepunkt. Wollte er sich eben noch feiern lassen und Mordechai zerstören, sitzt Mordechai jetzt auf dem Pferd und hat letztendlich Hamans Stolz schon zerstört. Das, was wir hier sehen, ist das, was Jesus beschreibt in Lukas 18, Vers 14. Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Und das, was Jesus hier sagt, ist mehr als ein guter Rat, ist mehr als irgend so ein toller Kalenderspruch. Es ist die Tatsache, die unser tägliches Leben verändern wird. Wer sich selbst erhöht, wird deswegen nicht immer wertgeschätzt. Das fällt irgendwann auf. Irgendwann schauen die Leute doch hinter die Fassade und merken, um was es da eigentlich geht. Dass es nur Aufpolierung ist, dass es nur V-Verhalten ist. Vielmehr klappt es doch so, wenn ich aufhöre, mich zu verstellen, wenn ich ehrlich bin, wenn ich nicht die fromme Fassade auflege, wenn ich nicht so alles toll Fassade habe, dann denken die Menschen doch ganz anders von mir, wenn die merken, der ist ehrlich und dem geht es auch nicht immer gut. Da ist nicht immer alles perfekt. Der hat auch einen schlechten Tag und das gehört dazu. Du wirst nie einen guten Eindruck auf Menschen machen, bevor du nicht aufhörst, einen guten Eindruck zu machen. Das funktioniert nicht. Wenn wir uns verstellen, fallen wir irgendwann auf. Irgendwann fallen die Masken runter. Aber das ist die große Herausforderung, dass wir eben dieses Denken hinter uns lassen, was wir so genau eingeübt haben, was unser Denken immer und immer wieder prägt. Es ist doch scheinbar ganz normal, dass wir so sind. Scheinbar ganz normal, dass wir auf dieser hungrigen, rastlosen, ruhelosen Suche nach Anerkennung sind. Dass wir irgendwoher von irgendwelchen Menschen unseren Wert ziehen wollen. Dass wir uns an irgendwas dranhängen, damit uns das alles gibt. So wie Haman, der an der falschen Stelle fragt. Und der König watscht das letztendlich ja ab mit dieser Sache. Jetzt mach's halt mit Mordechai und nicht mit dir. Er fragt an der falschen Stelle nach Liebe und Respekt und er bekommt es nicht, trotz aller Selbstdarstellung. Und ich glaube, hier kommt dieses Heilmittel ins Spiel, was uns Gott in seinem Wort immer wieder darstellt. Das Heilmittel der guten Nachricht von Jesus, des Evangeliums. Die Bibel ist ja sehr deutlich und sehr klar. Sie sagt uns auf der einen Seite sehr schonungslos, du bist nicht so perfekt, wie du es gerne hättest. Selbst wenn wir noch so stolz sind, wenn wir noch so überzeugt sind von uns, wir sind nicht so perfekt. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir das zugeben. Keiner von uns ist perfekt. Ich bin nicht perfekt. Und ich gehe mal davon aus, wenn ihr ehrlich seid, könnt ihr es auch über euch sagen. Wir sind nicht so perfekt, wie wir es gerne hätten. Aber Gott liebt dich trotzdem mehr, als du es hättest hoffen können. Er liebt dich so sehr, dass er sein wertvollstes, seinen einzigen Sohn für dich gegeben hat. Und das sind die beiden Wahrheiten der guten Nachricht des Evangeliums. Und je mehr ich verstehe, es hängt eben nicht von mir ab, es hängt nicht von meiner Leistung ab, nicht von meiner Selbstdarstellung, nicht von meiner Maske, nicht von meiner Anzahl des Gebets und wie viele christliche Bücher ich lese und so weiter, dann ist da kein Platz mehr für Selbstdarstellung, für Hochmut, für Überschätzung und der Stolz wird immer kleiner. Ich habe keinen Grund, hochmütig zu sein. Ich bin nicht so perfekt, wie ich es mir vielleicht einrede. Ich bin mehr von Schuld und Sünde zerfressen, als ich es von mir geglaubt habe. In meinem Keller ist mehr daneben, als man es denkt. Ich habe keinen Grund, hochmütig zu sein. Ich bin nicht besser als andere. Und wir sitzen da alle im gleichen Boot. Wir sind alle gleich betroffen. Aber Gott hat alles für dich getan, für uns getan. Für uns alle gilt das, dass er uns mehr liebt, als wir es hätten hoffen können, dass seine Liebe größer ist als unsere Schuld. Seine Liebe ist nicht von unserer Perfektion abhängig. Ich muss keine Minderwertigkeitskomplexe bekommen. Ich muss mich nicht überheben, es kommt nicht auf meine Leistung an. Gott gibt mir den Wert durch seine Liebe. Er hat sich dafür entschieden, mich zu lieben, dich zu lieben, lange bevor wir angefangen haben, irgendwas zu leisten. Und da muss auch kein Vergleichen sein, warum ist der jetzt so, warum ist die so? Da ist keine Wertlosigkeit. Für Gott sind wir alle wertlos. Ganz egal, ob Mann, ob Frau, ob jung, ob alt, ob begabt, ob nicht begabt. Es gibt keine Nichtbegabten eigentlich. Wir haben alle irgendwelche Fähigkeiten von Gott bekommen. Er hat uns alle wertgeschätzt. Er gibt uns allen seine Liebe, hat uns allen seinen Sohn gleichgegeben. Und deswegen ist am Ende nicht irgendein König, an den wir uns hängen, irgendeine Person, von dem wir uns alles erwarten, nicht der Retter, nicht der wahre König, nicht der Befreier, sondern es ist eben Jesus. Und das, was er getan hat, ist der, der uns befreit. Unser stolzes Ich sagt, ich bin der wichtigste Mensch. Aber Gottes Wort sagt nicht, ihr seid euer Stolz. Jesus ist euer Stolz. Er hat alles für euch gegeben. An ihn sollt ihr euch hängen, nicht an euch selber. Und da, wo wir meinen, wir brauchen immer noch mehr, wir müssen immer noch mehr haben, wir müssen alles mitnehmen, da zeigt uns Jesus und Gottes Wort über Jesus. Wenn wir ihn haben, haben wir alles, was wir brauchen. Wir brauchen nicht noch mehr. Wenn ich Jesus wirklich erkenne, wenn ich tief verstehe, er hat mir alles gegeben. Nichts auf dieser Welt kann das auslösen. Nichts auf dieser Welt kann mir mehr bringen als er. Egal wie viel ich auf dem Konto habe, egal wie viele Freunde ich habe, egal wie anerkannt ich bin, das wird mich am Ende nicht retten. Am Ende ist es nur Jesus, der mich retten wird. Dann prägt das mein Denken ganz neu. In ihm haben wir viel, viel mehr, als wir überhaupt verdient hätten. Wir, die wir von Anfang an eigentlich Gott sein wollen, die wir immer wieder uns auflehnen, die wir immer wieder uns selbst die Krone aufsetzen wollen, die wir uns am liebsten selbst durch die Manege führen wollen, uns ausrufen wollen, was für tolle Helden wir sind. Und dadurch trennen wir uns immer mehr von Gott. Aber er geht den Schritt auf uns zu, er lädt uns ein. Er will uns gewinnen, er gibt uns seine Liebe. Er sucht dich und mich, wie wir ganz am Anfang schon Adam und Eva gesucht haben. Wovon erwartest du dir? Wovon erwarten wir uns alles im Leben? Wer darf bestimmen? Wer darf mir alles geben? Wenn wir zu Jesus gehen und ihm unser stolzes Herz hinhalten und sagen, Jesus, so oft habe ich mich selbst überschätzt, so oft habe ich selbst an dir vorbeigelebt, so oft wollte ich selbst der Retter sein. Jesus, präg du mich neu. Mach mich frei davon. Mach mich frei von diesem vergleichenden Blick. Mach mich frei davon, hochmütig zu sein. Und mach mich frei davon, zu niedrig von mir zu denken. Mach mich frei von dem Vergleichen. Mach mich frei von der Bitterkeit, die mich zerfrisst. Mach mich frei von Unversöhnlichkeit. Dann kann Jesus uns neu kalibrieren. Er kann den Stolz zu Fall bringen. Den Stolz, der uns sonst zu Fall bringen würde. Lass uns beten. Jesus, und wenn wir diese Geschichte von Esther anschauen, wenn wir uns den Bösewicht Haman anschauen, dann ist es zunächst was Tolles. Der Böse kriegt eins auf den Deckel. Und wenn wir ehrlich sind, sind wir gar nicht so viel anders als Haman. Dann sind wir genauso betroffen. Dann ist es genauso auch unser Problem, dass wir übertrieben hoch von uns denken, dass wir uns selbst überschätzen. Dass der Stolz uns blind gemacht hat. Dass der Stolz uns dumm gemacht hat. Blind macht für dich, für deine Liebe. Jesus, und wir bitten dich, dass du uns neu erfüllst und viel größer werden lässt, wer du bist, dass wir ehrlich in unser Leben schauen, dass wir ehrlich anerkennen, ich bin nicht so perfekt, wie ich es gedacht hätte. Und dass uns viel größer wird und trotzdem liebst du uns. Viel mehr, als wir es gehofft haben. Obwohl wir denken, wir könnten es nicht, gibst du uns deine Liebe. Obwohl wir nichts dafür getan haben, dass du uns deine Freunde, deine Kinder nennst, dass du uns annimmst in deiner Familie, tust du es trotzdem. Hab Dank für dieses große Geschenk, Herr. Und präg du unser Denken und unser Leben neu. Das Miteinander, da wo wir uns im Weg stehen, weil unser Herz immer wieder sich um sich selbst dreht. Weil auf dem Boden von Stolz, Neid, Ärger, Zorn, Bitterkeit, Unversöhnlichkeit wachsen. Herr, du bist die Quelle für Liebe. Und da, wo es uns schwerfällt, uns gegenseitig zu lieben, da lass uns immer wieder zu dir gehen und von dir die Liebe für die anderen zu gewinnen. Da, wo es uns schwerfällt, zu vergeben, da wollen wir zu dir gehen und von dir, der du die Quelle der Vergebung bist, Vergebungsbereitschaft für die Menschen in unserem Umfeld bekommen. Danke, dass du uns nicht vergisst, Herr, dass du mit uns unterwegs bist und dass du auch den Stolz zu Fall bringst und dass wir dann von dir aufgehoben werden und dass du uns eine Ehre erweist, die viel höher ist als alle Ehre, die wir uns hier aufbauen können. Und dass du uns am Ende, ja, durch eine Stadt führen wirst, und vor uns ausrufst, das ist der Mann, das ist die Frau, der ich Ehre bereite, die mir Ehre bereitet hat und die ich jetzt besonders ehre, weil sie mit mir liebt und weil du deine Gerechtigkeit, deine Vergebung wie so einen Mantel über uns gelegt hast und das jetzt gilt. Nicht mehr das, was vorher war, sondern du hast Neues begonnen. durch dich, was du getan hast. Herr, hab Dank dafür. Amen.